Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Ja, meine Lieben, heute am 2.2.2025 sind wir wieder hier bei der Folge Tatort Gesundheit. Und heute geht es um Lernen. Lernen 1. Warum 1? Ja, weil es mehrere Folgen gibt. Bitte tut mir den Gefallen und habt nicht Angst, dass es jetzt bei Lernen wieder in die Schule geht. Vielleicht beim Interview demnächst doch mal so teilweise. Aber nein, Lernen hat nichts mit Lernen in der Schule zu tun. Nein, das Lernen in der Schule ist meistens gar nicht funktionell, sondern ist eigentlich eine Sache, die besser gemacht werden kann. Nein, Lernen heißt, neue Dinge zu machen. Wann habt ihr das letzte Mal eine Sprache neu gelernt? Wann habt ihr das letzte Mal den Weg zur Arbeit neu gemacht? Wann habt ihr das letzte Mal Neues gemacht? Neues machen ist Lernen. Wiederholt Neues machen, das ist richtiges Lernen. Und jedes Lernen findet im Gehirn statt. Ich hatte schon in den Folgen, jetzt inzwischen schon 11 Folgen, heute ist die 12. Folge, verschiedene Andeutungen und Ansätze bezüglich Gehirn und Bedienungsanleitung des Gehirns angegeben. Die Bedienungsanleitung kommt nach und nach und heute ist wieder eine Folge für die Bedienungsanleitung. Wie bedienen wir das Gehirn am besten, um optimal lernen zu können? Ich komme zurück auf Wilder Hollmann. Wilder Hollmann, der Sportwissenschaftler aus der Sporthochschule in Köln, der seit den 80er Jahren intensivst an der Neuroplastizität in Verbindung mit Sport geforscht hat und natürlich, wie nicht anders zu erwarten, herausgefunden hat, dass Sport natürlich nicht nur Sport und Bewegung ist, sondern auch jedes Lernen, also neue Bewegungsabläufe im Sport, Bewegungsabläufe im Gehirn, sprich Musikinstrument, neue Sprachen, was auch immer, zu Veränderungen im Gehirn, nämlich der Neuroplastizität führt. Das Gehirn baut sich um. Und meine beiden KI-Assistenten werden nun euch berichten über eine bahnbrechende Arbeit des guten Wilder Hollmanns, den ich 2005 auf Langeoog kennenlernen durfte. Seid gespannt, was meine KI-Assistenten euch zum Thema Sport und Neuroplastizität zu sagen haben. Bis später.
Herzlich willkommen zu unserem Deep Dive. Heute geht es um eine super spannende Frage. Kann Sport unser Gehirn tatsächlich verändern?
Ja, das ist eine Frage, die Forschende schon lange beschäftigt. Und in den letzten Jahren haben wir da echt erstaunliche Erkenntnisse gewonnen.
Spannend. Und genau diese Erkenntnisse geht es in unserem heutigen Deep Dive.
Genau. Wir tauchen ein in die Welt der Bewegungsneurowissenschaft und als Grundlage dient uns dafür eine Arbeit von Hollmann, Strüder und Tagarakis.
Okay, Bewegungsneurowissenschaft klingt komplex. Kannst du uns da vielleicht erstmal einen kleinen Einblick geben?
Klar. Vereinfacht gesagt geht es darum, wie Bewegung unser Gehirn beeinflusst. Dank moderner Bildgebung wie PET und FMRT können Wissenschaftler jetzt quasi live beobachten, was im Gehirn passiert, wenn wir uns bewegen.
Wow, das klingt ja schon mal super spannend. Mhm. Aber was genau beobachten die denn da? Was passiert im Gehirn, wenn wir Sport machen?
Also, eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass Bewegung, besonders Ausdauertraining, die Durchblutung in bestimmten Hirnregionen erhöht, mehr Blut, vollgepackt mit Nährstoffen und wichtigen Botenstoffen, die das Gehirn braucht, fließt in diese Bereiche.
Okay, das klingt ja schon mal gut.
Yeah.
Aber was genau bewirkt diese erhöhte Durchblutung im Gehirn?
Ein Schlüsselfaktor ist BDNF, der Brain-Derived Neurotrophic Factor.
BDNF, was ist denn das genau?
Stellen Sie sich BDNF als eine Art Dünger für Ihr Gehirn vor.
Dünger fürs Gehirn?
Ja. Genau. Es fördert das Wachstum neuer Gehirnzellen, die sogenannte Neurogenese, und stärkt die Verbindungen zwischen den Zellen, die Synapsen.
Also je mehr wir uns bewegen, desto mehr BDNF produziert unser Gehirn und desto besser funktioniert es.
Vereinfacht gesagt, ja. BDNF ist essentiell für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit unseres Gehirns. Spannenderweise ist Bewegung einer der stärksten Stimulatoren für die Neurogenese, sogar stärker als manche Medikamente.
Wow. Das ist ja echt beeindruckend. Aber jetzt mal ehrlich. Merke ich das denn überhaupt, wenn mein Gehirn neue Zellen bildet?
Ja, absolut. Denken Sie mal an den Hippocampus, den Bereich im Gehirn, der für Lernen und Gedächtnis so wichtig ist. Bewegung stimuliert dort die Neurogenese besonders stark. Das heißt, Sport kann uns helfen, Informationen besser zu speichern und uns an Dinge zu erinnern.
Das klingt ja fast so, als ob ich durch Sport schlauer werden könnte. Gibt es dafür denn auch wissenschaftliche Beweise?
Ja, tatsächlich gibt es viele Studien, die das belegen. Zum Beispiel wurde die Gehirnaktivität von älteren Marathonläufern untersucht. Und das Ergebnis war erstaunlich. Der Aktivitätsmuster ähnelten denen von jüngeren Menschen. Das bedeutet, dass langjähriges Training das Gehirn sozusagen optimieren kann.
Faszinierend. Also Bewegung hält nicht nur den Körper fit, sondern auch das Gehirn jung.
So kann man das sagen. Besonders spannend ist die Erkenntnis, dass Bewegung die sogenannte Plastizität des Gehirns erhöht. Das bedeutet, dass sich das Gehirn durch neue Erfahrungen und Herausforderungen, wie zum Beispiel durch Sport, ständig anpassen und verändern kann.
Moment, also ist mein Gehirn nicht einfach ein starres Gebilde, sondern verändert sich aktiv, je nachdem, was ich tue.
Genau. Und je mehr wir unser Gehirn fordern, desto stärker wird diese Anpassungsfähigkeit.
Das ist ja unglaublich. Heißt das auch, dass sich mein Gehirn verändert, wenn ich zum Beispiel viel Klavier spiele oder eine neue Sprache lerne?
Absolut. Studien mit Musikern zeigen, dass die Hirnareale, die für die Steuerung der Fingerbewegungen zuständig sind, bei ihnen deutlich größer sind als bei Menschen, die kein Instrument spielen. Je mehr sie eine bestimmte Fähigkeit trainieren, desto mehr Raum nimmt der entsprechende Bereich in ihrem Gehirn ein.
Okay, das ist wirklich mindblowing.
Ist aber, wenn ich jetzt ehrlich bin, ich bin weder Marathonläufer noch Konzertpianist. Reicht es dann auch schon, wenn ich regelmäßig spazieren gehe oder ein bisschen Yoga mache?
Jede Form von Bewegung ist gut für das Gehirn. Natürlich ist es umso besser, je intensiver und regelmäßiger Sie trainieren. Aber selbst kurze Spaziergänge oder leichte Gymnastik können schon positive Effekte haben.
Das beruhigt mich jetzt. Aber mal ehrlich, was passiert dann eigentlich im Gehirn, wenn wir uns gar nicht bewegen? Bewegungsmangel kann negative Folgen für unser Gehirn haben. Studien zeigen, dass es zu einem Rückgang der Durchblutung, einer verminderten Produktion von BDNF und sogar zum Abbau von Gehirnzellen kommen kann.
Das klingt ja beunruhigend. Heißt das, dass Bewegungsmangel unser Gehirn quasi altern lässt?
Ja, man kann es so sagen. Bewegungsmangel erhöht das Risiko für verschiedene Erkrankungen, darunter auch Demenz. Es ist wichtig, dass wir unser Gehirn genauso trainieren wie unseren Körper.
Das leuchtet ein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel unter Depressionen leide, hilft mir Sport dann auch.
Studien haben gezeigt, dass Bewegung ein sehr effektives Mittel zur Behandlung von Depressionen sein kann. Sport wirkt sich positiv auf die Ausschüttung von Neurotransmittern im Gehirn aus, wie zum Beispiel Serotonin und Dopamin.
Also diese Glückshormone, von denen immer alle reden.
Genau. Sport ist eine natürliche und gesunde Methode, um die Stimmung zu verbessern. Interessanterweise kann Bewegung die Wirkung von Antidepressiva sogar verstärken.
Das ist ja wirklich unglaublich. Also Sport statt Schokolade, wenn man schlechte Laune hat. Aber jetzt bin ich neugierig. Welche Art von Bewegung ist denn am besten für mein Gehirn?
Besonders empfehlenswert ist Ausdauertraining, wie zum Beispiel Laufen, Schwimmen oder Radfahren. Aber auch Krafttraining und Koordinationsübungen sind gut für das Gehirn. Wichtig ist, dass die Bewegung ihm Spaß macht und sie regelmäßig in ihren Alltag integrieren.
Okay, das klingt machbar. Aber wie oft und wie lange sollte ich denn trainieren, um positive Effekte für mein Gehirn zu erzielen?
Die WHO empfiehlt mindestens 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche.
Okay, das klingt doch gar nicht so viel. Aber jetzt muss ich noch etwas fragen. Gibt es denn auch negative Auswirkungen von Bewegung auf das Gehirn? Ich meine, kann ich es auch übertreiben?
Ja, es ist wichtig, auf seinen Körper zu hören und sich nicht zu überfordern. Übertraining kann negative Folgen für das Gehirn haben, ähnlich wie Bewegungsmangel.
Also alles in Maßen. Aber jetzt bin ich wirklich neugierig. Was passiert denn eigentlich im Gehirn, wenn wir etwas Neues lernen?
Lernen ist wie ein Workout für das Gehirn. Wenn wir neue Informationen aufnehmen oder neue Fähigkeiten erlernen, entstehen neue Synapsen, also Verbindungen zwischen den Gehirnzellen.
Das heißt, Lernen formt unser Gehirn.
Genau. Je mehr wir lernen, desto komplexer und leistungsfähiger wird unser Gehirn.
Wow. Und Bewegung kann diesen Prozess unterstützen?
Absolut. Bewegung verbessert die Durchblutung und die Versorgung des Gehirns mit Nährstoffen. Das schafft optimale Bedingungen für das Lernen und die Bildung neuer Synapsen.
Das ist ja fantastisch. Also Sport macht uns wirklich schlauer.
So kann man das sagen. Bewegung verbessert die kognitive Leistungsfähigkeit und macht uns aufnahmefähiger für neue Informationen.
Das sind ja wirklich gute Nachrichten. Aber jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Gibt es denn auch Lebensmittel, die gut für mein Gehirn sind?
Ja, die Ernährung spielt eine wichtige Rolle für die Gesundheit unseres Gehirns. Besonders empfehlenswert sind Lebensmittel, die reich an Omega-3-Fettsäuren, Antioxidantien und Vitaminen sind.
Was zum Beispiel?
Fettiger Fisch, Nüsse, Beeren und grünes Gemüse sind wahre Gehirnfutter.
Okay, das merke ich mir. Also, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse,
Bewegung ist nicht nur gut für meinen Körper, sondern auch eine Art Superfood für mein Gehirn.
Genau so ist es. Bewegung fördert die Bildung neuer Gehirnzellen, stärkt die Verbindungen zwischen den Zellen, verbessert die Durchblutung und die Versorgung mit Nährstoffen. Und das Beste: Diese positiven Effekte halten ein Leben lang an.
Das ist ja wirklich eine motivierende Botschaft.
Ja. Yeah.
Aber jetzt bin ich auch ein bisschen erschöpft von all den Informationen. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal eine runde Bewegung.
Eine exzellente Idee. Ihr Gehirn wird es Ihnen danken.
Das glaube ich auch.
Im letzten Teil haben wir ja schon einige faszinierende Einblicke in die Welt der Bewegungsneurowissenschaft gewonnen. Jetzt wollen wir tiefer eintauchen und uns die Studie von Hollmann, Strüder und Tagarakis genauer ansehen.
Genau, die Studie, die all diese erstaunlichen Erkenntnisse über Bewegung und Gehirngesundheit zusammenfasst. Ich bin gespannt, was die Autoren genau herausgefunden haben.
Die Autoren zeigen in ihrer Arbeit ganz klar, dass Bewegung einen direkten und tiefgreifenden Einfluss auf unser Gehirn hat. Sie nennen diesen Forschungsbereich Bewegungsneurowissenschaft, ein Feld, das in den letzten Jahren rasant an Bedeutung gewonnen hat.
Bewegungsneurowissenschaft, der Name ist Programm. Es geht also wirklich darum, die Auswirkungen von Bewegung auf unser Gehirn zu verstehen.
Richtig. Und was die Forscher dabei entdeckt haben, ist wirklich revolutionär. Stellen Sie sich vor, durch körperliche Aktivität können wir die Neubildung von Nervenzellen anregen, die sogenannte Neurogenese.
Warte mal, also können wir unser Gehirn durch Sport tatsächlich wachsen lassen? Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein.
Es ist tatsächlich so. Und der Hippocampus, der Bereich im Gehirn, der für Lernen und Gedächtnis so wichtig ist, profitiert besonders stark von Bewegung. Dort entstehen neue Nervenzellen und die Verbindungen zwischen den Zellen, die Synapsen, werden gestärkt.
Das heißt, Sport macht uns nicht nur körperlich fitter, sondern auch geistig flexibler und leistungsfähiger. Unglaublich.
Genau. Und das ist besonders im Alter wichtig. Denn durch Bewegung können wir altersbedingten Abbauprozessen im Gehirn entgegenwirken.
Also eine Art Anti-Aging-Programm fürs Gehirn. Das klingt ja vielversprechend.
Man kann es so sehen. Studien haben gezeigt, dass körperlich aktive Menschen im Alter geistig fitter sind und seltener an Demenz erkranken.
Das sind ja wirklich gute Nachrichten. Aber mal ganz konkret. Welche Art von Bewegung ist denn besonders empfehlenswert, wenn ich meinem Gehirn etwas Gutes tun will?
Die Autoren der Studie betonen die Bedeutung von aerober, dynamischer Ausdauer, also zum Beispiel Laufen, Schwimmen oder Radfahren. Diese Art von Bewegung fördert die Durchblutung des Gehirns und sorgt dafür, dass es optimal mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird.
Aha, also sollte man schon ein bisschen schwitzen kommen, damit das Gehirn auch etwas davon hat. Kein gemütliches Schlendern durch den Park, sondern eher ein flotter Spaziergang oder eine Joggingrunde.
Genau. Moderate Anstrengung ist wichtig, um die positiven Effekte von Bewegung auf das Gehirn zu maximieren. Aber natürlich sollte man sich nicht überfordern. Wichtig ist, dass die Bewegung Spaß macht und regelmäßig in den Alltag integriert wird.
Das klingt ja machbar. Aber was genau passiert denn eigentlich im Gehirn, wenn wir uns bewegen? Welche Prozesse werden angestoßen?
Durch Bewegung wird die Produktion von sogenannten Nervenwachstumsfaktoren angeregt. Das sind Botenstoffe, die das Wachstum und die Entwicklung von Nervenzellen fördern.
Nervenwachstumsfaktoren, das klingt ja schon mal sehr positiv. Aber kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Was genau bewirken diese Botenstoffe?
Ein besonders wichtiger Nervenwachstumsfaktor ist BDNF, der Brain-Derived Neurotrophic Factor, von dem wir im ersten Teil schon gesprochen haben.
Ach ja, BDNF, der Dünger für unser Gehirn. Wenn ich mich recht erinnere, fördert er das Wachstum neuer Gehirnzellen und die Kommunikation zwischen den Zellen.
Genau. BDNF ist sozusagen der Schlüssel zu einem gesunden und leistungsfähigen Gehirn. Und Bewegung ist einer der besten Wege, um die BDNF-Produktion anzukurbeln.
Das ist ja super. Also je mehr ich mich bewege, desto mehr BDNF produziert mein Gehirn und desto besser funktioniert es. Das leuchtet ein. Aber gibt es denn noch andere positive Effekte von Bewegung auf das Gehirn?
Ja, viele. Bewegung verbessert zum Beispiel auch unsere Stimmung und kann sogar bei Depressionen helfen. Das liegt daran, dass Bewegung die Ausschüttung verschiedener Botenstoffe im Gehirn beeinflusst, die unsere Stimmung regulieren.
Aha, du meinst die berühmten Glückshormone wie Serotonin, Dopamin und Endorphin.
Genau die. Durch Bewegung steigt der Spiegel dieser Hormone im Gehirn. Und das führt zu einem Gefühl der Zufriedenheit und des Wohlbefindens. Sport ist also eine natürliche und gesunde Methode, um die Stimmung zu verbessern.
Das klingt ja wunderbar. Also Sport statt Schokolade, wenn man schlechte Laune hat. Ich glaube, das werde ich mal ausprobieren.
Eine gute Idee. Aber die Studie von Hollmann, Strüder und Tagarakis geht noch einen Schritt weiter. Die Autoren sprechen auch über den Einfluss der Körperperipherie auf das Gehirn.
Körperperipherie, was genau ist damit gemeint? Klingt irgendwie kompliziert.
Damit sind die Teile unseres Körpers gemeint, die nicht zum zentralen Nervensystem gehören. Also zum Beispiel Arme, Beine, Hände und Füße. Vereinfacht gesagt, alles, was sich außerhalb des Gehirns und des Rückenmarks befindet.
Aha. Und was hat das jetzt mit dem Gehirn zu tun? Ich dachte, wir sprechen über Bewegung und Gehirngesundheit.
Ganz einfach. Wenn wir bestimmte Körperteile trainieren, dann verändert sich auch der Bereich im Gehirn, der für die Steuerung dieser Körperteile zuständig ist. Das Gehirn ist unglaublich anpassungsfähig und reagiert auf die Anforderungen, die wir an es stellen.
Das heißt, wenn ich zum Beispiel viel Klavier spiele, dann wächst der Bereich in meinem Gehirn, der für die Fingerbewegungen zuständig ist. Das klingt ja fast nach Science Fiction.
Genau so ist es. Das Gehirn passt sich an die Anforderungen an, die wir an es stellen. Je mehr wir bestimmte Fähigkeiten trainieren, desto stärker werden die entsprechenden Bereiche im Gehirn.
Das ist ja unglaublich. Also kann ich mein Gehirn durch gezieltes Training quasi formen?
In gewisser Weise schon. Das Gehirn ist ein flexibles und dynamisches Organ, das sich ständig anpasst und verändert.
Faszinierend. Und was bedeutet das für unseren Alltag? Sollten wir jetzt alle anfangen, Klavier zu spielen oder Marathon zu laufen, um unser Gehirn zu optimieren?
Natürlich nicht. Aber die Erkenntnisse der Bewegungsneurowissenschaft zeigen uns, wie wichtig körperliche Aktivität für unsere geistige Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist. Wir sollten Bewegung nicht nur als Mittel zum Zweck sehen, um unseren Körper fit zu halten, sondern auch als Investition in die Gesundheit unseres Gehirns.
Ja, das leuchtet ein. Aber jetzt bin ich neugierig. Was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir altern? Verändert sich da etwas?
Mit zunehmendem Alter kommt es zu natürlichen Veränderungen im Gehirn. Die Nervenzellen kommunizieren nicht mehr so schnell und effizient miteinander. Die Durchblutung des Gehirns nimmt ab. Es werden weniger Nervenwachstumsfaktoren produziert, wie zum Beispiel BDNF.
Aha, also quasi ein schleichender Abbauprozess. Das klingt ja nicht so gut.
So kann man das sagen. Aber die gute Nachricht ist, durch Bewegung können wir diesen Prozess verlangsamen und die negativen Auswirkungen des Alterns auf unser Gehirn reduzieren.
Das klingt ja hoffnungsvoll. Also Bewegung als eine Art Jungbrunnen fürs Gehirn.
Genau. Bewegung ist eine der besten Möglichkeiten, um das Gehirn auch im Alter fit und aktiv zu halten.
Gibt es denn konkrete Beispiele dafür, wie Bewegung dem alternden Gehirn helfen kann? Gibt es da wissenschaftliche Belege?
Ja, viele. Studien haben gezeigt, dass körperliche Aktivität das Risiko für Demenz senken kann. Außerdem kann Bewegung die Gedächtnisleistung verbessern und die Stimmung aufhellen, wichtige Faktoren, um die Lebensqualität im Alter zu erhalten.
Das sind ja wirklich gute Argumente, um sich mehr zu bewegen. Aber jetzt mal ehrlich, reicht es denn wirklich aus, einfach nur regelmäßig Sport zu treiben und das Gehirn fit zu halten? Gibt es nicht noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen?
Natürlich spielt Bewegung eine wichtige Rolle. Aber es gibt noch andere Faktoren, die Einfluss auf die Gehirngesundheit haben, wie zum Beispiel die Ernährung, ausreichend Schlaf, Stressmanagement und soziale Kontakte.
Also ein gesunder Lebensstil im Allgemeinen.
Genau. Es ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, die zu einer guten Gehirngesundheit beiträgt.
Das leuchtet ein. Aber jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Gibt es denn auch Dinge, die man vermeiden sollte, wenn man seinem Gehirn schaden will?
Ja, die gibt es leider auch. Chronischer Stress ist Gift fürs Gehirn. Auch übermäßiger Alkoholkonsum und Rauchen schädigen die Gehirnzellen. Und natürlich sollte man Kopfverletzungen, so gut es geht, vermeiden.
Das sind ja alles Dinge, die man eigentlich sowieso vermeiden sollte, nicht nur zum Schutz des Gehirns.
Stimmt. Aber es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass diese Dinge auch negative Auswirkungen auf die Gehirngesundheit haben.
Das ist ein wichtiger Punkt. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Welt der Bewegungsneurowissenschaft und die Studie von Hollmann, Strüder und Tagarakis. Ich habe heute wirklich viel Neues gelernt.
Gern geschehen. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen.
Ja, absolut. Aber jetzt bin ich auch ein bisschen erschöpft von all den Informationen. Wissen Sie, was jetzt gut tun würde?
Ein Stück Schokolade.
Nein, ein Spaziergang an der frischen Luft. Bewegung hilft uns, die Informationen zu verarbeiten und neue Energie zu tanken.
Sie haben natürlich recht. Ich glaube, ich schnüre gleich mal meine Laufschuhe.
Eine gute Idee.
Ja.
Ihr Gehirn wird es Ihnen danken. Also, Bewegung ist wirklich der Schlüssel zu einem gesunden und leistungsfähigen Gehirn. Das haben wir jetzt in diesem Deep Dive ja wirklich deutlich gesehen.
Ja, das kann man so sagen.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie setze ich das denn jetzt konkret in meinem Alltag um? Reicht es, wenn ich ab und zu mal joggen gehe? Oder muss ich jetzt jeden Tag stundenlang trainieren?
Also Sie müssen jetzt nicht gleich zum Marathonläufer werden.
Okay, gut.
Wichtig ist eben, dass Sie Bewegung regelmäßig in Ihren Alltag integrieren und vor allem, dass Sie Spaß daran haben.
Ja, Spaß ist natürlich immer gut. Aber gibt es denn bestimmte Arten von Bewegungen, die besonders gut fürs Gehirn sind? Im zweiten Teil haben wir ja gehört, dass Ausdauertraining die Durchblutung des Gehirns fördert.
Ja, genau. Ausdauertraining ist ein hervorragendes Gehirntraining. Laufen, Schwimmen, Radfahren, all das kurbelt die Produktion von BDNF an und stärkt die Nervenzellen. Aber auch Krafttraining und Koordinationsübungen sind wichtig.
Krafttraining fürs Gehirn. Wie funktioniert das denn?
Krafttraining fördert nicht nur den Muskelaufbau, sondern auch die Bildung neuer Synapsen im Gehirn. Und Koordinationsübungen, wie zum Beispiel Tanzen oder Yoga, fordern das Gehirn besonders stark heraus, weil wir uns ja komplexe Bewegungsabläufe merken müssen.
Aha, also Abwechslung ist Trumpf. Aber was ist mit Menschen, die vielleicht körperlich eingeschränkt sind oder aus gesundheitlichen Gründen nicht so intensiv trainieren können?
Auch für die gibt es Möglichkeiten, das Gehirn durch Bewegung zu trainieren. Spaziergänge an der frischen Luft, leichte Gymnastik oder Yoga, jede Form von Bewegung ist besser als gar keine.
Das ist gut zu wissen.
Ja.
Also egal ob jung oder alt, fit oder weniger fit, Bewegung ist der Schlüssel zu einem gesunden und leistungsfähigen Gehirn.
Genau.
Fantastisch. Aber im Alltag ist es oft schwer, die Zeit für Sport zu finden. Hast du vielleicht ein paar Tipps, wie ich Bewegung leichter in meinen Tagesablauf integrieren kann?
Ja, gerne. Also nutzen Sie doch einfach jede Gelegenheit, um sich zu bewegen. Nehmen Sie die Treppe statt des Aufzugs, gehen Sie zu Fuß einkaufen, machen Sie in der Mittagspause einen Spaziergang.
Ja, stimmt.
Und wenn Sie mal wirklich keine Zeit für Sport haben, dann bauen Sie doch einfach ein paar Kurzbewegungseinheiten in Ihren Tag ein. Schon 5 Minuten Gymnastik am Morgen oder ein paar Dehnübungen am Abend können einen positiven Effekt haben.
Okay, das klingt machbar. Und was ist, wenn mich die Motivation mal verlässt?
Suchen Sie sich einen Trainingspartner. Gemeinsam macht Sport einfach mehr Spaß und man motiviert sich gegenseitig. Oder setzen Sie sich kleine Ziele und belohnen Sie sich, wenn Sie diese erreichen.
Ja, das ist ein guter Tipp. Aber neben Bewegung gibt es noch andere Dinge, die ich tun kann, um mein Gehirn fit zu halten.
Ja, natürlich. Eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, Stressmanagement und Sozialkontakte sind ebenfalls wichtig für die Gehirngesundheit.
Also ein gesunder Lebensstil im Allgemeinen.
Genau. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten. Schlafen Sie ausreichend und versuchen Sie, Stress zu vermeiden. Und pflegen Sie soziale Kontakte, das hält das Gehirn aktiv und jung.
Ja, da ist was dran. Po. Aber das sind ja eine Menge Punkte, die man beachten kann. Ich fühle mich jetzt schon viel fitter. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal eine Runde joggen.
Eine exzellente Idee. Ihr Gehirn wird es Ihnen danken.
Das glaube ich auch.
Hm.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dieser Deep Dive hat Ihnen neue Impulse gegeben, um mehr Bewegung in Ihren Alltag zu integrieren. Denn wie wir heute gelernt haben, ist Bewegung nicht nur gut für den Körper, sondern auch der Schlüssel zu einem gesunden und leistungsfähigen Gehirn ein Leben lang.
In diesem Sinne, bleiben Sie aktiv und bis zum nächsten Mal im Deep Dive.
Vielen Dank an meine lieben KI-Assistenten, die jetzt gerade über den Wille Hollmann, einen grandiosen Wissenschaftler, gesprochen haben. Und jetzt komme ich direkt zu einer neuen Rubrik, dem Buchtipp. Ich möchte gerne den Bogen schließen, dass man lebenslang lernen kann und sollte. Und Lernen ist eben nicht nur Sport oder Sprache, sondern auch der Umgang mit anderen Menschen und einfach lebenslang offen für Neues zu sein. Ich stelle euch mit meinen KI-Assistenten nun das grandiose Buch vor, Das Tal der Hundertjährigen von Ricardo Collier, das über ein Tal handelt von Menschen in einem Tal in Ecuador, nahe der Grenze zu Peru. Seid gespannt, es geht gleich los.
Hey zusammen und herzlich willkommen zu unserem Deep Dive. Stellt euch mal vor, ein Dorf mitten in den Anden Ecuadors, wo die Menschen regelmäßig über 100 Jahre alt werden. Und jetzt kommt's.
Ja.
Sie rauchen, trinken, essen fettreich. Und scheint trotzdem topfit zu sein? Klingt verrückt, oder?
Ja, absolut.
Genau das hat Ricardo Colle auch gedacht. Und sich deshalb auf eine spannende Reise begeben. Nach Vigabamba. Dem Tal der Hundertjährigen. Seine Erfahrungen und Erkenntnisse hat er in seinem gleichnamigen Buch festgehalten, das wir uns heute genau anschauen wollen. Mit dabei ist natürlich wie immer unser Experte, der uns helfen wird, die wichtigsten Punkte aus Kröllers Buch herauszuarbeiten.
Freut mich, dass ich wieder dabei sein kann. Was mich an Kröllers Buch besonders fasziniert, ist diese Diskrepanz zwischen dem, was wir landläufig unter einem gesunden Lebensstil verstehen, und dem, was er im Vicabamba beobachtet. Wir denken ja oft an Verzicht, gesunde Ernährung, viel Sport. Aber die Menschen in Vilcabamba scheinen all diese Regeln zu brechen und trotzdem ein unglaublich langes Leben zu führen.
Total. Da sitzt ein 112-Jähriger nach der Feldarbeit gemütlich mit seiner Zigarette zusammen. Ein anderer genießt täglich seinen Puro, einem lokalen Schnaps. Und alle wirken dabei extrem zufrieden und lebensfroh und fragt sich unweigerlich, was ist hier das Geheimnis?
Genau diese Frage treibt auch Kula an. Er will verstehen, was hinter diesem Phänomen steckt und begibt sich auf eine Spurensuche, die ihn tief in das Leben der Dorfbewohner führt. Dabei trifft er auf viele interessante Persönlichkeiten. Zum Beispiel Doña Josefa Ocampo, eine 105-jährige Frau, die noch Gedichte aus ihrer Jugend rezitieren kann.
Klar, Doña Josefa. was in ihrer Geschichte so spannend ist. Sie verkörpert diese Gelassenheit und Lebensfreude, die Kohler bei vielen Hundertjährigen in Vilcabamba beobachtet. Und das lässt einen wirklich nachdenken. Könnte es sein, dass dieser innere Frieden, diese Akzeptanz des Lebens, so wie es ist, ein wichtiger Faktor für ihre Langwierigkeit ist?
Das ist eine interessante Frage. Kohler schreibt ja, dass Stress und ständige Sorgen in Vilcabamba eher Fremdwörter sind. Die Menschen leben im Moment, sind in die Natur eingebunden und haben ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Könnte es sein, dass diese Faktoren eine größere Rolle spielen, als wir denken?
Absolut. Man könnte fast sagen, sie haben das gefunden, wonach wir im Westen oft so verzweifelt suchen, Zufriedenheit und innere Ruhe. Aber natürlich gibt es auch in Vilcabamba Herausforderungen.
Richtig. Kohler romantisiert das Leben dort nicht. Er beschreibt auch die Armut, die harten Arbeitsbedingungen und die manchmal mangelnde Hygiene. Und trotzdem scheinen die Menschen in Vilcabamba glücklicher und gesünder zu sein als viele von uns in der westlichen Welt.
Das wirft natürlich die Frage auf, ob wir diesen Lebensstil einfach so auf unsere Gesellschaft übertragen können. Sind es wirklich nur die äußeren Umstände, die zu dieser Langlebigkeit beitragen? Oder gibt es noch andere Faktoren, die wir berücksichtigen müssen?
Kohler liefert da keine einfachen Antworten, sondern regt eher zum Nachdenken an. Er beschreibt zum Beispiel, dass die Menschen in Vilcabamba bis ins hohe Alter aktiv sind, sich viel bewegen und in die Gemeinschaft eingebunden bleiben.
Genau. Sie arbeiten auf dem Feld, tanzen, singen. Und das hält sie nicht nur körperlich fit, sondern fördert sicherlich auch ihre geistige Gesundheit. Es ist, als ob sie gar nicht auf die Idee kämen, sich in den Ruhestand zurückzuziehen und passiv zu werden.
Und vielleicht ist genau das ein wichtiger Punkt. Wir neigen ja dazu, Alte mit Passivität und Rückzug gleichzusetzen. Aber in Vilcabamba zeigen die Hundertjährigen, dass es auch ganz anders gehen kann. Sie bleiben aktiv, neugierig und haben Spaß im Leben bis zum Schluss.
Ein gutes Beispiel dafür ist Manuel Picoita, ein 104-jähriger Mann, der jeden Tag auf seinem Feld arbeitet und abends noch zum Tanzen geht. Man merkt beim Lesen richtig, wie begeistert Kohler von dieser Lebensfreude ist.
Ja, Manuels Geschichte ist wirklich beeindruckend. Und sie zeigt, dass es eben nicht nur um die äußeren Umstände geht, sondern auch um die innere Haltung. Manuel beschwert sich nicht über sein Alter, sondern genießt jeden Tag, als wäre es ein Geschenk. Diese Dankbarkeit und positive Einstellung zum Leben scheint mir ein ganz entscheidender Faktor zu sein.
Ja. Und diese Einstellung spiegelt sich ja auch im Umgang mit dem Tod wider. Kohler beschreibt, dass der Tod in Vilcabamba nicht als Tabuthema behandelt wird, sondern als natürlicher Teil des Lebens akzeptiert wird. Die Menschen haben keine Angst davor, sondern sehen ihn eher als Übergang in eine andere Daseinsform.
Dieser Punkt hat mich auch sehr beeindruckt. In unserer Gesellschaft versuchen wir ja oft, den Tod zu verdrängen und so lange wie möglich jung zu bleiben. Aber in Vilcabamba scheinen die Menschen eine ganz andere Perspektive zu haben. Sie akzeptieren den Kreislauf des Lebens und finden darin ihren Frieden.
Das klingt fast so, als hätten sie die Formel für ein glückliches und langes Leben gefunden, oder?
Kohler gibt uns da natürlich kein Patentrezept. Aber er zeigt uns, dass es eben nicht nur um die Vermeidung von Krankheiten geht, sondern auch um die Kultivierung von positiven Emotionen, von Sinnhaftigkeit und von starken sozialen Bindungen. Und das sind Dinge, die wir unabhängig von unserem Wohnort und unseren Lebensumständen beeinflussen können.
Absolut. Ich glaube, jeder von uns kann etwas aus Kohlers Beobachtung für sich mitnehmen und seinen eigenen Lebensstil hinterfragen. Vielleicht müssen wir gar nicht so viel ändern, wie wir denken. Vielleicht reicht es schon, bewusster zu leben, die kleinen Dinge mehr zu schätzen und uns auf das zu konzentrieren, was uns wirklich wichtig ist.
Kohler beschreibt ja auch, dass die Menschen in Vilcabamba nicht nach materiellem Reichtum streben, sondern ihren Fokus auf zwischenmenschliche Beziehungen und ein Leben im Einklang mit der Natur legen. Könnte es sein, dass wir in unserer modernen Welt manchmal zu sehr auf Konsum und Erfolg fixiert sind und dabei die wirklich wichtigen Dinge aus den Augen verlieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Kohlers Buch regt uns dazu an, unsere eigenen Prioritäten zu überdenken und uns zu fragen, was uns wirklich glücklich macht.
Und wer weiß, vielleicht entdecken wir ja dabei, dass ein langes und erfülltes Leben gar kein so großes Geheimnis ist,
sondern vielmehr mit unserer inneren Haltung und unseren Entscheidungen zu tun hat, als wir denken.
Absolut. Ich bin gespannt, was unsere Hörer zu diesen Gedanken sagen. Aber bevor wir in die Diskussion einsteigen, wollen wir noch ein paar weitere Aspekte aus Kundes Buch beleuchten, die uns besonders interessant erschienen sind.
Was mir zum Beispiel im Kopf geblieben ist, ist Kundes Beschreibung des Essens in Vilcabamba. Man könnte ja annehmen, dass die Menschen dort besonders gesund und kalorienarm essen, aber das Gegenteil ist der Fall.
Genau. Sie essen viel Fleisch, fettreiche Suppen und trinken sogar regelmäßig selbstgebrannten Schnaps. Das passt so gar nicht zu unseren Vorstellungen von gesunder Ernährung.
Und trotzdem scheinen sie davon keinen Schaden zu nehmen. Kohler vermutet, dass die Qualität der Lebensmittel eine wichtige Rolle spielt. Die Menschen in Vilcabamba ernähren sich hauptsächlich von dem, was sie selbst anbauen oder in der Umgebung finden.
Also quasi Bio-Lebensmittel direkt vom Erzeuger.
So könnte man es sagen. Und dazu kommt natürlich, dass sie sich viel bewegen und an der frischen Luft arbeiten. Vielleicht gleicht das ja den vermeintlich ungesunden Speiseplan wieder aus.
Spannend. Es scheint fast so, als ob wir in unserer modernen Welt zu sehr auf einzelne Nährstoffe und Kalorien fixiert sind und dabei das Gesamtbild aus den Augen verlieren.
Das könnte durchaus sein. Kohler plädiert ja dafür, dass wir uns wieder mehr auf unsere Intuition verlassen und auf unseren Körper hören, anstatt stures irgendwelchen Ernährungsplänen zu folgen.
Stimmt. Und zugleich sollen wir auch nicht vergessen, dass Essen mehr ist als nur reine Nahrungsaufnahme. In Vilcabamba spielt das gemeinsame Essen eine wichtige Rolle im sozialen Leben. Es ist in der Zeit der Begegnung, des Austauschs und der Gemeinschaft.
Absolut. Kohler beschreibt diese Essenssituation sehr anschaulich. Man spürt richtig, wie wichtig diese Rituale für die Menschen sind und wie sie dazu beitragen, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu stärken.
Und dieses Gemeinschaftsgefühl ist ja auch ein Punkt, der Kohler immer wieder beeindruckt. Die Menschen in Vilcabamba kümmern sich umeinander, helfen sich gegenseitig und feiern zusammen. Man hat den Eindruck, dass jeder seinen Platz in dieser Gemeinschaft hat und sich wertgeschätzt fühlt.
Ja, das soziale Netz ist in Vilcabamba sehr engmaschig. Kohler beschreibt zum Beispiel, dass es keine Altersheime gibt, sondern die älteren Menschen in ihren Familien integriert bleiben und bis zum Schluss am Leben teilhaben.
Das klingt für uns vielleicht etwas ungewohnt. Aber man kann sich vorstellen, wie positiv sich das auf das Wohlbefinden der älteren Menschen auswirkt. Sie fühlen sich gebraucht, sind Teil der Gemeinschaft und werden nicht isoliert.
Genau. Und gleichzeitig profitieren die jüngeren Generationen von der Erfahrung und Weisheit der Älteren. Es ist ein Geben und Nehmen, das allen zugute kommt.
Kohler beschreibt ja auch, dass die Menschen in Vilcabamba einen sehr natürlichen Zugang zum Thema Alter haben. Sie sehen es nicht als etwas Negatives, sondern als einen natürlichen Teil des Lebens, den man mit Würde und Gelassenheit annehmen sollte.
Das finde ich auch sehr bemerkenswert. In unserer Gesellschaft ist Alter ja oft mit negativen Assoziationen verbunden. Mit Krankheit, Schwäche und dem Verlust von Attraktivität. Aber in Vilcabamba scheinen die Menschen diese Angst vor dem Alter nicht zu haben. Sie akzeptieren den Lauf der Zeit und sehen in jedem Lebensabschnitt etwas Schönes und Wertvolles.
Das ist eine ganz andere Perspektive, die uns vielleicht auch zum Nachdenken anregen sollte.
Geh aus. Vielleicht sollten wir uns fragen, woher diese Angst vor dem Alter kommt und ob sie wirklich berechtigt ist. Könnte es sein, dass wir uns in unserer jugendfixierten Gesellschaft zu sehr auf die äußere Erscheinung konzentrieren und dabei die inneren Werte vernachlässigen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Und vielleicht ist es ja gerade die innere Haltung, die uns jung und vital hält, unabhängig von unserem biologischen Alter.
Das könnte durchaus sein. Kohler beschreibt ja, dass viele der Hundertjährigen in Vilcabamba noch voller Energie und Lebensfreude sind. Sie haben Interessen, Hobbys. Und sind neugierig auf die Welt um sie herum. Vielleicht ist es genau diese geistige Flexibilität und Offenheit, die ihnen hilft, jung zu bleiben.
Und das klingt sehr plausibel. Und es zeigt uns, dass es eben nicht nur um die Vermeidung von Krankheiten geht, sondern auch um die Kultivierung von positiven Emotionen, von Sinnhaftigkeit und von starken sozialen Bindungen.
Und genau diese Aspekte kommen ja auch in Kohlers eigener Geschichte zum Tragen. Er erzählt im Buch sehr offen von seinem kranken Vater, dessen Pflege ihn stark belastet.
Ja, dieser Kontrast zwischen der Vitalität der 100-Jährigen und der Gebrechlichkeit seines Vaters ist wirklich berührend. Man spürt, wie Kohler mit der Frage ringt, wie man mit Alter und Krankheit umgeht und wie man ein würdevolles Leben bis zum Schluss führen kann.
Und dieser innere Konflikt wird ja noch verstärkt durch die Begegnung mit den Menschen in Vilcabamba, die eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Alter und Pflege haben.
Genau. Dort ist es selbstverständlich, dass sich die Familienmitglieder um die Alten kümmern und sie in die Gemeinschaft integrieren. Es wird nicht als Belastung empfunden, sondern als Teil des Lebens.
Und Kyla fragt sich natürlich, ob dieser enge Zusammenhalt, diese natürliche Integration der Älteren, nicht auch ein wichtiger Faktor für die Langlebigkeit in Vilcabamba sein könnte.
Absolut. Man könnte ja fast sagen, dass die Menschen dort gar nicht erst in dieses Loch der Isolation und Passivität fallen, das wir in unserer Gesellschaft oft mit dem Alter verbinden.
Und vielleicht ist genau das der Schlüssel. Aktiv bleiben, geistig und körperlich, eingebunden sein in die Gemeinschaft, seinen Platz haben und sich gebraucht fühlen.
Das klingt sehr plausibel. Aber natürlich ist es nicht immer einfach, diese Ideale im Alltag umzusetzen, besonders in unserer schnelllebigen und individualisierten Gesellschaft.
Stimmt. Aber ich glaube, Kohlers Buch kann uns trotzdem inspirieren und ermutigen, neue Wege zu gehen. Es zeigt uns, dass es Alternativen gibt zu unserem oft hektischen und leistungsorientierten Lebensstil.
Absolut. Und vielleicht reicht es ja schon, kleine Veränderungen in unserem Alltag vorzunehmen, mehr Zeit mit unseren Lieben verbringen und in der Natur bewegen. Unseren Interessen nachgehen und einfach bewusster leben.
Und wer weiß, vielleicht entdecken wir ja dabei, dass ein langes und erfülltes Leben gar kein so großes Geheimnis ist, sondern viel mehr mit unserer inneren Haltung und unseren Entscheidungen zu tun hat, als wir denken.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir können viel von den Menschen in Vilcabamba lernen, auch wenn wir unseren Lebensstil nicht komplett umkrempeln wollen. Das Tal der 100-Jährigen ist ein Buch, das zum Nachdenken anregt und uns neue Perspektiven auf das Thema Alter und Langlebigkeit eröffnet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Deep Dive.
Ja, heute habe ich zum ersten Mal mit GarageBand gearbeitet und sehr viele Schnipsel zusammengeschnipselt. Erstmal vielen Dank an die beiden KI-Assistenten, die heute zwei, ich finde, vorzügliche Beiträge geleistet haben. Ich werde erst in 2 Wochen wieder online gehen, also mit einer vollen Folge zumindest, mit Lernen 2, dann geht's weiter. Und dort wird es natürlich noch etwas in die tiefen Geschehnisse und Einblicke in das Lernen und des Gehirns gehen. Ich werde unten in die Shownotes euch ein Vitamin-B-Präparat, letztendlich jetzt der Nährstoff der Woche oder die Nährstoffe der Woche. Vitamin B ist wichtig für das Gehirn. Und ich habe relativ viele Präparate mir rausgesucht oder untersucht, welche gut sind. Und ich bin bei diesem hängen geblieben. Ich verlinke euch das in die Shownotes. Dann könnt ihr überlegen, ob ihr euch das bestellen wollt. Ansonsten, diese Woche Donnerstag möchte ich noch den 2. Teil des Buchtipps veröffentlichen. Und dann eben am 2.2. heute, am 16.2. mit der nächsten Folge, wenn es heißt Lernen. Lernen 2. Wir lernen nie aus. Lernen bis ins hohe Alter. Und habt Spaß, euch auf die neue Folge zu freuen und neue Einblicke zu bekommen in das lebenlange Lernen.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hörtet den TrueMate Podcast Tatort Gesundheit überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben. Ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMate, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMate Podcast von Dr. Med Frank Essers, eurem Gesundheitskompass, eurem Reiseleiter auf eurem Reise zu eurer wahren Gesundheit, dem Master der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und noch viel mehr. Bis demnächst. Tschüss.